Herzlich willkommen beim Podcast Kindergeschichten. Mein Name ist Max Gavlich. Der Podcast entsteht im Rahmen des Forschungsprojekts Praktiken der Sorge, das sich mit dem Umgang mit Kleinkindern in den 1970er Jahren in der Bundesrepublik und in der DDR beschäftigt. Meine heutige Gästin ist Wiebke Hiemisch, die ein Forschungsprojekt über Kinderartefakte und Kinderzeichnungen verfolgt und mit der ich darüber gesprochen habe. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen, Wiebke. Herzlich willkommen, Zuhörer. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir hier zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
Gerne. Mein Name ist Wiebke Hiemisch. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin und ich mache derzeit meinen Postdoc an der Universität Hildesheim, dort an der Abteilung für allgemeine Erziehungswissenschaft. Und dort forsche ich in den Bereichen Kindheits- und Bildungsgeschichte, Kinderkulturen und ihre Materialitäten und zu Erinnerungskulturen und Bildung.
Kinderkulturen, Bildung und Materialitäten, was heißt das für, also ich kann mir was darunter vorstellen, was heißt das für Nichtwissenschaftlerinnen, Kinderkulturen und ihre Materialitäten?
Ich arbeite derzeit ganz konkret zu Artefakten von Kindern und da, ich glaube, dass darunter kann man sich wahrscheinlich am meisten was vorstellen, zu Kinderzeichnungen. Also Kinderzeichnungen kommen einem ja überall im Alltag, begegnen einem überall im Alltag, wenn man mit Kindern zu tun hat. Oder auch in der eigenen Mappe, in der Erinnerungsmappe, die vielleicht die Eltern für einen noch aufbewahrt haben. Und ich frage, wie kann man diese Kinderzeichnung als historische Quelle auswerten? Das heißt, wie können wir auf der Grundlage von Kinderzeichnungen etwas über den Alltag von Kindern erfahren? Und da aber auch ganz konkret, was hat dieser Alltag eigentlich mit der Geschichte insgesamt zu tun? Also was können wir zum Beispiel über den Alltag von Kindern in Krisensituationen, in Kriegssituationen auf Basis von Kinderzeichnungen erfahren?
Okay, also haben die Portfolios, soll ich die Portfolios aus dem Kindergarten nicht wegmachen, sondern einlagern auf dem Dachboden, damit in 100 Jahren Historikerinnen und Historiker was über Kinderalltag in der Corona- und Krise lernen können. Das ist sehr gut.
Ja, also gerade jetzt in Bezug auf die Corona-Krise, wahrscheinlich ist allen irgendwie ein Begriff, diese Zeichnung, die überall in den Fenstern hingen, wo drauf steht...
Der Regenbogen.
Genau, der Regenbogen. Bleibt gesund, alles wird gut. Es gibt tatsächlich einen Artikel darüber, wie diese Zeichnung, die überall in den Fenstern hingen, auch weltweit als eine Form des Ausdrucks dieser neuen Realitäten von Kindern gelesen werden können.
Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, auch als generationelle Erfahrung. Also dass das tatsächlich etwas ist, das eine spezifische Kohorte aus Kindergarten und vielleicht Grundschulkindern miteinander verbinden wird. Das ist auf jeden Fall schlüssig. Ich wird wahrscheinlich tatsächlich eine der überlieferteren Quellen sein in 20, 30 Jahren. Das ist schön. Du hast angedeutet, dass es auch den Bezug zur allgemeineren Geschichte gibt. Also in welchen Zeitraum schaust du dir konkret an?
Ich habe tatsächlich unterschiedliche Fallstudien. Das ist ein Zugang, den ich wähle, dass ich mit wenigen Zeichnungen arbeite. Man nennt das artefaktgeleitet. Ich habe jetzt zum Beispiel Zeichnungen aus einer jüdischen Volksschule von 1937 mir angeguckt, von einem Mädchen, zwei Zeichnungen und habe damit gestartet. Ich habe aber auch noch andere Zeichnungen in diesen Fallstudien. Zum Beispiel habe ich mit Zeichnungen aus einem Kunstprojekt in Jerusalem mit jüdischen und arabischen Kindern gearbeitet. Und arbeite aber auch mit Zeichnungen, die in Konzentrationslagern entstanden sind. Das wirkt jetzt vielleicht erstmal sehr, sehr breit irgendwie thematisch. Aber mein das, was ich mache, ist tatsächlich ein Versuch, auch so an Methoden und Methodologien zu arbeiten, weshalb ich eben unterschiedliche Fallstudien aus unterschiedlichen Zeiträumen mir auch anschaue.
Möchtest du das noch also ergänzen oder wird es wahrscheinlich bei diesen Fällen erstmal bleiben?
Es kann sich schon noch erweitern. Genau.
Okay. Okay. Gehen wir einen kleinen Schritt zurück von den konkreten Artefakten. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also wie kamst du zu dem Forschungsprojekt der Kinderzeichnungen und Kinderartefakte in Krisensituationen?
Ich habe 2015 oder na, ich mache vielleicht noch mal kurz den größeren Rahmen auf, um mich auch so im Feld der historischen Kindheitsforschung mit meinem Erkenntnisinteresse zu verorten. Das, was mich eigentlich immer interessiert, ist die Frage, wie können wir die historische Erfahrung von Kindern in dieser gesellschaftlichen Positionierung als Kind in Forschung aufnehmen? Und das sowohl mit einer historischen Perspektive, ich arbeite aber eben auch mit Methoden der partizipativen Forschung als Erziehungswissenschaftlerin, also Interviews mit Kindern und Photo-Voices mit Kindern. Und dieses Forschungsinteresse, wie können wir die Perspektive von Kindern in Forschung aufnehmen, treibt mich eben auch in der historischen Forschung um. Und wie können wir Erfahrungen und Geschichten sichtbar machen, die ganz häufig in Forschung, Wissenschaft nicht auftauchen? Und genau diese Frage, wie können wir nicht erzählte Geschichten sichtbar machen, war auch einer der Ausgangspunkte für meine Promotion 2015, wo ich mich mit dem Erleben von Kindern in Konzentrationslagern auseinandergesetzt habe. Ich habe promoviert zu Kindern im Konzentrationslager Ravensbrück und habe da ganz viel mit Oral Testimonies gearbeitet. Das heißt, mit Interviews mit Child Survivors, Menschen, die als Kind das Lager überlebt haben, habe stark methodisch reflektiert, was heißt es eigentlich, dass wir versuchen, die Erfahrung als Kinder durch den Umweg der Erinnerung von Erwachsenen, die dann auch noch durch Traumatisierung mit hoher Wahrscheinlichkeit geprägt sind. Wie kann man sich dem annähern? Und während meiner Forschung dazu sind mir Kinderzeichnungen aus dem Konzentrationslager Ravensbrück über den Weg gelaufen. Und es sind Unterrichtsbücher, die im Lager hergestellt wurden, mir über den Weg gelaufen. Und davon ausgehend habe ich mich dann dafür interessiert, wie können wir eigentlich historische Kinderzeichnungen auswerten für als historische Quelle? Und auch kinderkulturelle Artefakte, also auch andere Dinge, die von Kindern genutzt, hergestellt, umgearbeitet worden sind.
Also sozusagen so selbstgemachtes Spielzeug oder solche Dinge. Okay. Klingt sehr spannend und berührt natürlich irgendwie auch einen Kernaspekt der historischen Kindheitsforschung generell, also diese Spannung zwischen, können wir die Geschichte erforschen, die Kinder erlebt haben, oder erforschen wir nur irgendwie die von Erwachsenen strukturierte Kindheit, die in der Kinder aufwachsen. Und da sich dran zu dem zu nähern über Gegenstände, die von Kindern gestaltet oder genutzt werden, ist natürlich ein sehr, ja auch ein herausfordernder Weg das ist in meinem Thema, also mit Kleinstkindern nicht ganz so naheliegend, aber ich kenne andere Forschungen, wo das auch versucht wird. Wie macht man das? Also wie schaut man sich diese Artefakte oder diese Bilder konkret an?
Vielleicht auch da nochmal so rahmend. Also eine der großen Herausforderungen in dieser historischen Perspektivierung ist, dass es, und du hattest es schon angesprochen mit der Frage, soll ich jetzt alle, also diese Portfoliomappen, soll ich die eigentlich alle aufbewahren? Also es gibt tatsächlich eine Schwierigkeit, je weiter man, also je weiter man quasi zurückgeht, desto weniger Quellen von Kindern gibt es auch. Also Kinderzeichnungen sind selten als historische Quellen aufbewahrt. Sie sind selten als das archiviert. Das heißt, es gibt selten strukturierte Zugänge zu historischen Kinderzeichnungen. Häufig sind es eher unsystematische Bestände, vielleicht auch eher im Privaten aufbewahrt. Das heißt, einer der großen Herausforderungen ist erstmal überhaupt diese Bestände ausfindig zu machen und sie als historische Quellen auch erschließbar zu machen. Plus viele Kinder, und das ist der zweite Punkt, den du gerade angesprochen hast, gerade jüngere Kinder hinterlassen eben selten Quellen, die historisch, also wofür es historisches Handwerkszeug gibt, um das auszuwerten. Und Kinderzeichnungen sind eben eine Möglichkeit, nicht über sprachliche Äußerungen zu gehen, sondern andere Möglichkeiten der Äußerung aufzunehmen. Und die sind aber, und das bezieht sich auch vor allen Dingen auf jüngere Kinder, ganz häufig nicht gegenständlich. Also es sind keine gegenständlichen Darstellungen. Das heißt, klassischerweise, wenn ich jetzt eine historische Fragestellung habe zu beispielsweise, wie erfahren Kinder den Darfur-Konflikt, also zum Darfur-Konflikt gibt es einen Bestand, der auch öffentlich zugänglich ist. Dann erwarte ich da erstmal irgendwie Darstellungen von Alltagssituationen oder von Kriegssituationen. Aber was mache ich, wenn es auf diesen Zeichnungen keine Darstellungen gibt? Und das ist so ein wichtiger Punkt, an dem ich ansetze mit meinem Zugang. Und jetzt komme ich auf deine Frage, weil ich sage, neben der darstellenden Ebene kann man unter Zuzunahme von Methoden der materiellen Kulturen nach der materiellen Dimension der Kinderzeichnungen fragen. Das heißt, welche Materialien wurden verwendet? Gibt es Spuren an den Zeichnungen, die uns etwas darüber sagen, wie die Zeichnungen entstanden sind und auch aufbewahrt worden sind? Und das, was eben der Versuch ist, über diese materielle Beschreibung zu gehen, ist auch der Entstehungssituation nahezukommen. Also wie sind diese Zeichnungen entstanden? Welche Materialien waren zur Verfügung und was wurde mit den Zeichnungen gemacht? Vielleicht soweit erstmal.
Ja, das ist schon eine gute Skizze darüber, was dein Ansatz von irgendwie so einer klassischen Untersuchung irgendwie unterscheiden würde. Woran ich spontan denken musste, ist, dass auch in der Fotoalbenforschung, die in den 80ern, 90ern ganz intensiv betrieben wurde, über Familien zum Beispiel, auch das Fehlen des Krieges in diesen Fotoalben oder also das in alt gerade in Alltagsfotografien oder so, das Fehlen der politischen oder gesellschaftlichen Krisen, die diesen Alltag eigentlich umgeben, häufig beklagt wurde. Und das ist also dass das ich glaube, da wurde dann eben nicht versucht, über methodische Innovation das heranzukommen, sondern das wurde dann irgendwie eher wegerklärt im Sinne von, dass der Alltag eben der Raum ist, der nicht vom Krieg betroffen sein soll oder sowas. Während dein Ansatz ja eher auf so eine strukturelle Ebene zielt, die sich dann eben in Materialität ausdrückt. Das finde ich sehr spannend. Wenn man jetzt auch eine jüngere Publikation wie zum Beispiel von Barbara Wittmann, die kennst du bestimmt, über bedeutungsvolle Kritzeleien, die ist ja auch eine der wenigen Publikationen, die sich intensiv mit Kinderbildern auseinandersetzt. Was machst du da anders als sie? Kannst du das nochmal kurz beschreiben?
Ja, ich würde es, genau, sie ist ja auf jeden Fall, also sie geht das Ganze wissenschaftshistorisch an und kunsthistorisch. Sie ist ja Kunsthistorikerin, das heißt, das ist auch ihr spezifischer Zugang. Ich würde aber, also ja, ich würde sagen, ich gehe es anders an, aber auch deswegen, weil ich auf ihre grandiose Vorarbeit auch mich stützen kann. Weil sie nämlich, also was sie macht, ist ja eine, also sie spürt quasi der Kinderzeichnung in ihrer Entstehung, also dem Zuwachs von Kinderzeichnungen seit 1800 nach und zeigt dann, wie bis in die 1950er Jahre Kinderzeichnungen als ein wissenschaftliches Instrument gewählt wurden. Nämlich zum einen, um die Sichtweisen von Kindern auch wahrnehmen zu können, zum anderen aber eben auch als ein Kontrollinstrumentarium, gerade in der Psychoanalyse und der Entwicklungspsychologie. Und sie endet dann ihr dickes Buch, was ich nur empfehlen kann, da mal reinzuschauen, weil es einfach wahnsinnig spannend ist, was sie da rausgearbeitet hat. Sie endet in ihrem letzten Kapitel damit, dass sie sagt, die Kinderzeichnung hat nie den Stellenwert als Quelle von historischem Erkenntnisinteresse gewonnen, sondern war eben immer entweder nur im privaten oder in so entwicklungspsychologischen Zusammenhängen von Interesse, aber nicht als kulturelles Produkt. Und genau dieser Punkt zu sagen, die Praktiken des Kinder, also die zeichnerischen Praktiken von Kindern und das Einschreiben der Kinder qua ihrer zeichnenden Tätigkeit in Gesellschaft und Kultur, das ist das, was mich interessiert.
Ja, das finde ich auch sehr spannend. Also, dass sie herausstellt, dass diese Zeichnungen irgendwie immer nur gelesen werden von als Zeugnis davon, in welchem Entwicklungsstadium das Kind sich gerade befindet. Was ja auch häufig der Verwendungszusammenhang von eben diesen Portfolios aus dem Kindergarten ist oder sowas. Die werden dann parallel gelegt mit Entwicklungstabellen. Und das ist ja ist zumindest eine sehr enge Engführung der Bedeutungsebenen, die diese Bilder haben können. Vielleicht auch nochmal zu dem konkreten Beispiel. Du hast über die Zeichnungen aus Hamburg gesprochen, die hattest du auch schon mal. Also ich habe die gesehen bei deinem Vortrag.
Aus Düsseldorf.
Aus Düsseldorf.
Genau, Düsseldorf.
Wieso habe ich Hamburg im Kopf? Weiß ich nicht.
Das ist interessant, weil ich gerade auch in Hamburg Kontakte
Ah,
habe,
deswegen
aber
wahrscheinlich, ja,
ich weiß es nicht, aber
wegen dem zweiten Fund in Hamburg wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, ja.
Da war, genau, okay, ja, aber du hast bei deinem Vortrag über die Schule in Düsseldorf gesprochen. Und das ist so eine tolle Geschichte, wo man auch einen sehr guten Einblick kriegt, was dein Material ist. Kannst du das kurz skizzieren, um was es da bei diesen zwei Bildern geht und was du damit machst und was du damit rekonstruieren kannst? So.
Ja. Ja, ich habe sehr konkret zu diesem Bestand gearbeitet, der Jule Lewin zugeordnet wird. Jule Lewin war Künstler, wurde als Jude, durfte er nicht mehr als Künstler tätig sein und hat dann in der jüdischen Volksschule in Düsseldorf eben als Kunstlehrer gearbeitet. War also sowohl dem Expressionismus nahe als auch reformpädagogischer Ideen, das vielleicht so als Rahmung. Und er hat 2000 Zeichnungen seiner Schülerinnen und Schüler aufbewahrt, hat eine Freundin damit beauftragt, die Zeichnungen zu verstecken, als er deportiert und ermordet wurde. Und diese 2000 Zeichnungen liegen jetzt im Kunstmuseum in Düsseldorf. Und ich habe zwei Zeichnungen von diesem Bestand ausgewählt von einem damals 11-jährigen Mädchen, das sie 1937 gezeichnet hat. Und als ich die ausgewählt habe, gab es eigentlich nur ein Geburtsdatum von dem Mädchen plus Zeichnungen, die erhalten geblieben sind. Und ich habe mir dann die Zeichnungen angeschaut, beziehungsweise auch die Notizen der Restauratorin. Und es gab glücklicherweise auch ein Video der Restauratorin, weil das ist was, wo ich natürlich als Erziehungswissenschaftlerin gar nicht so eine Expertise habe. Das heißt, das ist ein besonderer Wert, da wirklich auch die Notizen von der Konservatorin zu haben. Und habe mir erstmal wirklich angeschaut, was sehe ich eigentlich an diesen Zeichnungen. Also ich sehe, mit welchen Stiften sie gearbeitet hat, wie sie gearbeitet hat, wie sie den Raum gefüllt hat mit Zeichnungen. Ich sehe aber auch auf der Zeichnung, dass es Klebespuren auf der Rückseite gibt, die mit Zeitungspapier überklebt sind. Ich sehe Notizen, die gemacht worden sind, Datum, Alter des Kindes, den Namen. Es gibt auch andere Schriftzeichen wie Titel auf der Zeichnung. Und ich sehe Archivierungsnotizen. Und diese, also diese, das sind jetzt nur Beispiele, diese Beschreibung der materiellen Dimension dieser Zeichnung habe ich dann verwendet, um zu schauen, was ergeben sich für mich eigentlich für Fragen? Woher kommen diese Zeitungsschnipsel hinten auf der Zeichnung drauf? Warum befindet sich auf der einen Zeichnung vorne eine Zeichnung von einem Elefanten und auf der Rückseite befinden sich Zirkelspuren und ganz andere Zeichnungen, Enten, Blumen und so weiter. Und davon ausgehend habe ich dann eben Fragen nach der Entstehungssituation gestellt und nach dem Nutzungszusammenhang der Zeichnung.
Kannst du kurz schildern, was die Entstehungssituation war?
Die Entstehungssituation war in der 1937 in der jüdischen Volksschule in Düsseldorf. Also im Unterricht von Jule Levin. Jule Levin hat in der Schule, war er in einem Widerstreit. Es wurde von ihm gefordert, dass er eigentlich eher wirklich Zeichentechnik-Ausbildung macht, grafische Formen den Kindern beibringt. Und er selber war aber Vertreter der freien Kinderzeichnung, der Kinderzeichnungsbewegung. Und hat gesagt, er möchte das eigentlich überhaupt nicht. Und man findet zum Beispiel diesen Widerstreit auf einer der Zeichnungen des 11-jährigen Mädchens, wo auf der wo so freie Zeichnungen zusammengehen mit zum Beispiel Zirkelübungen oder so Perspektivübungen. Gleichzeitig war das eine Situation 1937, in der die jüdische Volksschule sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler hatte. Das heißt, der Klassenraum war wahrscheinlich ziemlich voll zu dem Zeitpunkt. Und man sieht zum Beispiel viele Abklatschspuren auf den Zeichnungen. Die können da entstanden sein, die können aber natürlich auch nachträglich in der Archivierungssituation auch entstanden sein, als die Zeichnungen sehr platzsparend dicht aufeinander gelegt wurden.
Man findet in diesen Zeichnungen gewissermaßen die zunehmenden Bedrängung der jüdischen Gemeinde oder des jüdischen Alltags in Deutschland und die begrenzten Ressourcen, die damit verbunden sind.
Ja, also ich würde nicht so weit gehen, dass man die in den Zeichnungen sieht.
In den Blättern oder, ja, was, du erklär, was man findet. Ich spekuliere nur.
Ja, also spekulieren ist tatsächlich ein gutes Stichwort an der Stelle, weil es wichtig ist, wenn wir darüber sprechen, Kinderzeichnungen als historische Quelle auswerten zu können, dass es eine Reflexion dessen braucht, was Kinderzeichnungen eigentlich nicht leisten können und wo die Grenzen der Kinderzeichnung sind. Und ich mache in meiner Arbeit immer wieder deutlich, dass es mögliche Entstehungs- und Verwendungszusammenhänge geben kann, aber dass einige Dinge auch nicht mit Sicherheit bestätigt werden können. Das heißt, so eine Frage von mangelndem Material, zum Beispiel indem viele Zeichnungen auf einem Papier gedrängt sind, Vorder- und Rückseite genutzt werden. Dafür ist es eine Erklärung, dass es wenig Material gibt. Es kann aber auch sein, dass das 11-jährige Mädchen zum Beispiel die Zeichnungen einfach die Rückseite genutzt hat. So. Das heißt, man kann viele Dinge gar nicht mit Sicherheit sagen. Was ich total spannend fand, war, Ich hatte angesprochen, dass auf der Rückseite diese Klebestreifen sind, die mit Zeitungspapier überklebt sind. Und ich habe mich gefragt, auf was deutet das hin? Und habe zum Beispiel auf einer Fotografie gesehen, dass die Zeichnungen in dem Klassenraum der Kinder an der Wand hingen. Es gab verschiedene Präsentationssituationen mit der Zeichnung. Und eine dieser Präsentationssituationen war eben, dass Jule Levin die Zeichnung in den Klassenraum gehangen hat und damit die künstlerische Arbeit oder die zeichnerische Arbeit der Kinder Teil ihrer Alltagswelt geworden ist. Also die Zeichnungen waren nicht ein Produkt der vom Erlernen von bestimmten Techniken, sondern Jule Levin hat ihnen wirklich einen eigenen Wert zugesprochen und hat das auch in den alltäglichen Praktiken so eingebracht. Und darauf, also das, der Hin, den Hinweis darauf hat, die haben diese Klebchen hinten auf der Zeichnung gegeben. Es gibt noch zwei andere Klebchen und die deuten eher auf eine Ausstellungssituation nach 45 hin.
Das hat so dieses manchmal auch klassische Bild von kriminalistischen Historikerinnen, die irgendwie so Indizien kombinieren und eine plausible Lösung ringen, aber natürlich ganz selten zu einem irgendwie stichhaltigen Beweis kommen können. Weil ich erinnere mich nur daran, dass es total schwierig ist, auch überhaupt die Bio, also die Persönlichkeit festzustellen des Mädchens, wenn man nur ein Geburtsdatum hat, dann ist das ja nachvollziehbar, dass es kaum rekonstruierbar ist.
In dem Fall ist es besonders interessant, weil ich angefangen habe, ich kannte den Namen und ich kannte das Geburtsdatum. Und auf dem Papier im Museum stand weiteres Schicksal unklar. Und ich bin dann aber im Laufe meiner Auseinandersetzung mit diesen Zeichnungen darauf gekommen, dass möglicherweise dieses Geburtsdatum falsch ist. Und dass deshalb ihr Schicksal auch ungeklärt ist. Und es gibt Hinweise darauf, dass es einen Zeichendreher im Geburtsdatum gab und dass sie überleben konnte und mit ihrer Mutter nach Großbritannien emigriert ist, beziehungsweise geflüchtet ist. Und das ging alles aus von diesen zwei Zeichnungen, die ich mir da angeschaut habe.
Das ist, ganz spannend, wie diese, wie so kleine Artefakte so gewissermaßen als Sonde in eine spezifische historische Erfahrung dienen können. Diese sehr detailorientierte Rekonstruktion, die zielt ja eher auf so eine Mikroebene und gleichzeitig zielen irgendwie historische Arbeiten doch immer auch auf irgendwie auf das größere Ganze. In welchem Verhältnis siehst du sozusagen dann, also wenn wir jetzt von diesem Mädchen in Düsseldorf sprechen, die Geschichte des Nationalsozialismus oder die Verfolgung der Juden im nationalsozialistischen Deutschland und diese Untersuchung oder dieses Studium dieser Kinderzeichnung? Also wie baust du da den Connect?
Ja, also die genau, also in dem Zusammenhang würde ich mich eben auf jeden Fall ich nehme auf jeden Fall die Perspektive einer Geschichte der Kinder ein. Geschichte der Kinder heißt eben mit dem Ansatz zu sagen, wenn wir uns dem Alltag von Kindern nähern, dann können wir auch bestimmte zirkulierende Ideen oder normative Vorstellungen von Kindheit zumindest irritieren oder vielleicht sogar auch aufbrechen. Und der zweite Punkt ist zu sagen, dass der Alltag von Kindern und hier eben dann nochmal ganz konkret anhand von zwei Kinderzeichnungen uns Aussagen darüber gibt, welche gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen passieren. Und in diesem Fall ist es eben der Zugang zu der Geschichte von Kindern in Düsseldorf, in dieser jüdischen Volksschule, die aber ausgehend von diesen Artefakten, die von Kindern gemacht sind, passiert. Das heißt, du gehst nicht über Erzählungen von Erwachsenen auch nicht über Listen, die erstellt sind, sondern ausgehend von der kulturellen Praktik dieses Kindes und nimmst es ernst als historische Quelle, die kontextualisiert werden muss. Das heißt, wenn ich danach frage, wie sah der Unterricht von Jule Levin aus, wie sah die Verfolgung von Jüdinnen und Juden in Düsseldorf aus, dann sind das Kontextualisierungen, um zu verstehen, wie diese Zeichnungen entstanden sind und wie dieses 11-jährige Mädchen sich damals qua ihrer zeichnenden Tätigkeit in die Geschichte eingeschrieben hat. Was für mich immer auch ganz wichtig ist, ist, sich die Provenienz der Zeichnung anzugucken. Zu schauen, was ist eigentlich, welche Wege ist diese Zeichnung gegangen. Die Zeichnungen von dem 11-jährigen Mädchen sind von Düsseldorf nach Berlin erst umgezogen, denn Juli Levin ist dann nach Berlin gegangen und hat die Zeichnung dort aufbewahrt und eine befreundete Pädagogin hat dann diese Zeichnung versteckt und hat sie also bei Freunden und an verschiedenen Orten versteckt und hat sie nach 45 wieder zu sich genommen und hat dann in den 80er Jahren diese Zeichnung das Stadtmuseum ist es, in Düsseldorf gegeben, wo die Zeichnungen Teil des Oeuvre von Jule Levin sind, also der gesamten künstlerischen Tätigkeit, also die Werke von Jule Levin. Und dann sind sie immer wieder auch in Ausstellungen aufgetaucht. Das heißt, auch das Nachleben oder die Provenienz der Kinderzeichnungen sind für mich ein wichtiger kenntnistheoretischer Ansatzpunkt.
Ja, ja, ich finde das auch sehr sprechend. Also weil das, dass die Überlieferung von diesen Zeichnungen als Teil des Werks von Jule Levin entspricht so sehr diesem Meisterverständnis, das sich auch in diesem pädagogischen Auftrag ausdrückt, dass eben der Kunstlehrer den Kindern Zeichentechniken beibringen soll, während er sich dem entzieht und eigentlich sagt, aber diese Kinder sind eigene Künstlerinnen und Künstler und sollen frei zeichnen. Und da ist eine sehr spannende, sehr interessante Spannung drin zwischen der kunsthistorischen Disziplin, die diesen einen gewissermaßen konservativen Blick weiterführt, während der Künstler, der bewahrt wird von den Kunsthistorikerinnen, diesen eigentlich brechen wollte.
Das war sehr spannend. Ich würde noch mal ganz kurz raus. Du machst nicht nur universitäre geschichtliche Forschung, du machst auch noch geschichtskulturelle Arbeit, erinnerungskulturelle Arbeit. Was machst du da?
Ich arbeite in einem außerschulischen Lernort, wo es um die Geschichte des Nationalsozialismus in Hannover geht. Also es ist ein lokalhistorischer Zugang, der zusätzlich über Biografien arbeitet und konzipiere und koordiniere da die pädagogische Arbeit. Aber genau das merkt man wahrscheinlich auch der Art und Weise, wie ich mich historischen Themen näher an.
Genau, das wollte ich fragen. Also ich meine, häufig tun sich Historikerinnen schwer mit Gedenkstättenarbeit oder also gerade diejenigen, die wenig Kontakt mit der Geschichtsdidaktik hatten oder haben. Also welche Querverbindungen, welche Synergien siehst du in deiner erinnerungspolitischen Arbeit oder erinnerungswissenschaftlichen Arbeit einerseits und der historischen Forschung andererseits?
Ich würde zwei Punkte machen wollen. Das eine ist, und das ist auch sehr bedeutend für die Arbeit, die ich im Zeitzentrum Zivilcourage in Hannover mache, ist eben dieser Wunsch, Geschichte oder also marginalisierte, ungehörte Geschichten sichtbar zu machen und zu thematisieren. Das heißt zum Beispiel, weibliche Biografien zu erzählen, queere Biografien zu erzählen, die Biografien von Kindern zu erzählen. Und da ist dann wieder auch die Verbindung zu meiner Promotion 2015. Mittlerweile hat sich das Feld ja so ein bisschen ausbuchstabiert, aber nach wie vor ist die spezifische Erfahrung von Kindern unter Verfolgung noch ziemlich unterbelichtet in der gesamten Breite zur Forschung zum Nationalsozialismus. Und der zweite Punkt ist, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen und sie auch mit historischer Bildung dazu ermutigen wollen, sich als Teil der Gesellschaft zu verstehen, ein demokratisches Zusammenleben befördern und Teil dessen sind und auch aktiv auf Gesellschaft Einfluss nehmen können, dann glaube ich, können wir das besonders gut machen, indem wir auch historisch erzählen, wie Kinder Teil der Gesellschaft und MitgestalterInnen von Geschichte waren. Und das über deren eigene Quellen.
Mhm. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich bin auch sehr erstaunt und angetan gewesen von der von dem einen großen kindheitshistorischen Werk zum Zweiten Weltkrieg oder zum Nationalsozialismus von Nicholas Stargard, der über Kinder im Krieg geschrieben hat. Und der ist genau das, was du beschreibst, also diese Aufforderung, Kinder auch als eigene Akteure ihres Lebens in der Geschichte zu begreifen und zu erzählen. Im Gegensatz zu, ich meine, es gibt so zwei, drei immer wieder verwendete, auch gerade in Museumskontexten immer wieder verwendete Bilder, so dieses das Kind aus dem Warschauer Ghetto oder eines der von Jim, so ein Kind, das in einem DP-Lager an einer Tafel steht, ein Mädchen, also beides sehr berühmte Bilder, die aber Kinder nur als Opfer erzählen, diese Geschichten. Also, und zwar als passive Objekte von Verfolgungspolitik und so. Und das macht diese Geschichte eben sehr eng und sehr klein. Und ich denke, gerade da ist ein Zugang der Kinder über ihre eigenen Quellen als historische Akteure und historisch Handelnde begreift und versucht zu erforschen, auf jeden Fall ein wichtiges Korrektiv.
Ja, und dabei muss man aber, also das ganz gut mit den Fotos, die du gerade angesprochen hast, also die Geschichte hinter den Fotos, ne? Also wer hat diese Fotos gemacht, in welchen Situationen sind es gestellte Fotos und so weiter. Dasselbe muss man aber auch bei der Auswertung von Quellen von Kindern machen. Und es braucht halt noch eine breite Reflexion darüber, was auch im Forschungsprozess passiert. Das heißt, wir haben bildliche Quellen oder also entweder die ich auf die Darstellung oder auf die Materialität hin untersuche, wo es eine Übersetzung in Sprache gibt, und es gibt die Übersetzung einer Quelle, die von Kindern gestaltet sind, bei der wir meist nicht, also ganz häufig nicht wissen, wo, wann und vielleicht sogar auch nicht von wem diese Zeichnung angefertigt wurde. Und ich als erwachsene Forscherin versuche, diese Quelle jetzt zu entschlüsseln. Das heißt, diese Reflexion darüber, dass es ganz häufig fehlende Informationen gibt, dass es Übersetzungsprozesse im Forschungsprozess gibt, dafür braucht es einen methodisch reflektierten Zugang. Und das ist eben das, woran ich versuche zu arbeiten mit Bezug auf die materiellen Kulturen und die Artefaktanalyse.
Das ist, das ist eine sehr wichtige Ergänzung der klassischen Quellenkritik, also gerade mit Blick darauf, wie schwer wir uns weiterhin tun mit visuellen Quellen und dann auch visuelle Quellen, die von Kindern gemacht sind und oder eben auch von marginalisierten Gruppen oder wem auch immer. Also das ist kulturelle Artefakte, die sich die so einem komischen hegemonialen Diskurs auch sehr entziehen, der dann sie wieder hinein zu übersetzen in ein, so dass sie ja auch als Teil dieses breiteren Diskurses rezipierbar werden, ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Also ich kenne die ähnliche Überlegungen auch mit der Outsider-Art. In Heidelberg gibt es eine große Sammlung von Kunstwerken von Psychiatrieinsassinnen und Insassen, wo auch immer diese Herausforderung besteht, ist wie, also das ganz ähnlich wie das, was wir am Anfang besprochen hatten, diese Zeichnung als, also diese Sammlung wurde angelegt als Zeugnisse über Erkrankung oder über das wahnsinnige Weltwahrnehmen sozusagen. Und dann gab es auch dort eine Entwicklung hin, die das als künstlerischen Ausdruck aus sich selbst heraus ernst nahm und versucht hatte, das zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen. Und aber da steht man vor den gleichen auch epistemologischen Herausforderungen, überhaupt Zugänge zu diesen Werken zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, bei Kinderzeichnungen ganz ähnlich, die einfach auch, also jetzt mit in der Erfahrung mit den Zeichnungen meiner 3-, 4- und 5-jährigen Kinder, sich ja auch meines Zugangs entziehen häufig. Und es ist dann schwer, sie nachzuvollziehen können, wenn kein Kind daneben steht, das sie erklären kann.
Ja, das ist genau der Punkt. Also in der Forschung zu gegenwärtigen Kinderzeichnungen wird eben mittlerweile sehr stark dafür plädiert, wir müssen die Erklärungen der Kinder mit hinzuziehen, wobei es da auch nach Methoden Unterschiede gibt. Also ich bin in so einem Netzwerk, wo wir zu Methoden und Methodologien der Kinderzeichnung arbeiten. Das heißt, es gibt auch unterschiedliche methodische Zugänge dazu. Aber es gibt eine starke Stimme dafür zu sagen, wir brauchen eigentlich die Ausdrücke der Kinder, die Zeichnungen erklären, zumindest als eine Reflexionsfolie der Interpretation oder der Analyse. Und wir müssen vor allen Dingen die Entstehungssituation aufzeichnen oder protokollieren. Wir müssen wissen, welche Einflüsse gab es, haben Kinder miteinander geredet, welches Material stand zur Verfügung und so weiter. Und das haben wir halt bei der historischen Kinderzeichnung nicht. Und das haben wir auch nicht bei dem Bestand, den du gerade angesprochen hast.
Ja, selten. Also höchstens dann auch in diesem wieder ganz schwierigen Form.
Medizinische Protokolle.
Genau,
oder so.
Klinische ja. Akten. Also, dass man.
Ja, genau, klinische Akten.
Ja, also, und die ihre ganz eigenen Biografie schreiben über Menschen. Das ist sehr gut. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Habe ich was vergessen, Wiebke? Oder möchtest du noch was ergänzen, was ich ja jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe?
Nee, ich glaube auch, dass wir die meisten Themen jetzt angesprochen haben. Man könnte da wahrscheinlich jetzt noch 5 Stunden länger drüber sprechen, aber die Kindheitsgeschichte geht ja weiter, beziehungsweise die Kindheitsgeschichte sowieso, aber die Forschung zur Kindheitsgeschichte geht weiter. Also.
Ich danke dir für den Einblick in deine Forschung und die spannende Diskussion. Das ist, ich glaube, es gibt wenig Themen, wo man so auch so gleich auf so einer theoretischen Ebene so produktiv darüber nachdenken kann, was wir eigentlich historisch erarbeiten können, wie solche marginalen Quellen wie Kinderzeichnungen, die ja eigentlich nicht marginal sind, weil sie irgendwie in jeder Familie entstehen, aber gleichzeitig als Quelle ganz marginal sind. Das ist ganz spannend. Ja, vielen Dank auf jeden Fall.
Ja, danke dir fürs Gespräch.
Sehr gerne.